Falafel und Champagner, das wird man ja wohl noch erklären dürfen. Mit Ercan Karici und
Yannick Fenhus.
Und wir sagen herzlich willkommen ins Jahr 2025. Wir haben euch viele spannende Themen mitgebracht. Heute natürlich nur eins. Aber bevor wir so richtig losstarten, Yannick, wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut in Anbetracht der Tatsache, dass wir es endlich mal wieder schaffen, eine Folge aufzunehmen. Und gerade als du gesagt hast, wir haben viele spannende Themen mitgebracht, da bin ich ganz hellhörig geworden, weil ich dachte, oh, ja, ich bin ja gespannt, welche Themen es so werden. Hast du eine Vorahnung sozusagen, um welche Themen es gehen könnte in unseren Folgen in diesem Jahr?
Oh, ich glaube, wir werden ziemlich viel Inspiration durch die unterschiedlichsten Wahlergebnisse, durch geopolitische Konflikte oder Veränderungen sogar erhalten, sicherlich auch den ein oder anderen Sprücheklopfer, den ein oder anderen politischen Sprücheklopfer hier in unserem Podcast miteinander für euch reflektieren und sicherlich auch mal die ein oder andere Methode mit euch gemeinsam reflektieren, die völlig unabhängig von politischen Ereignissen, ja, vielleicht sogar nutzbar ist für euch und eure tägliche Arbeit, insbesondere wenn ihr als Lehrpersonen oder als BildungsreferentInnen unterwegs seid.
Genau. Das fände ich auch schön, ein paar praktische Beispiele diskutieren. Vielleicht schaffen wir das auch heute an der einen oder anderen Stelle. Das bringt mich zur Anmoderation des Themas. Wir haben uns dafür entschieden, heute über Israel-Kritik zu reden. Schon in Anführungszeichen. Da sind wir im Grunde schon im Thema Israel-Kritik. Was ist das eigentlich für ein Begriff? Ein ähnliches Pendant gibt es nicht. Russland-Kritik, China-Kritik ist kein feststehendes Konzept. Bei Israel-Kritik ist das anders. Das wirft schon ein bisschen einen Blick darauf, dass es da irgendwie ein paar Besonderheiten gibt. Wir wollen nicht alle Israel-Kritik oder was auch immer das auch ist, heute irgendwie diskutieren, sondern wir wollen ein bestimmtes Konzept vorstellen, mit dem man sich die Frage stellen kann, ist das, was hier zu Israel gerade geäußert wird, eigentlich fundierte, legitime Kritik an politischen Verhältnissen oder AkteurInnen, oder ist es vielleicht eher antisemitisch, Antisemitismus? Oder ist es vielleicht beides? Geht das? Kann etwas antisemitisch und trotzdem wichtige, legitime Kritik sein? Fragezeichen. Genau, das werden wir da mal ausdifferenzieren. Das soll jetzt unser erstes Thema sein für das Jahr 2025. Wir hätten im Grunde auch viele, viele andere Themen wählen können. Wir holen das möglichst bald nach und starten jetzt erstmal mit diesem Thema in das Jahr. Also Israel-Kritik, wann ist sie antisemitisch? Eine kleine Annäherung soll es heute in dieser Folge geben. Ercan, hol uns ab.
Und um das festzustellen, also ganz klar auch, um festzustellen, ob man vielleicht selber an der einen oder anderen Stelle antisemitisch denkt, gibt es unterschiedliche Methoden oder Werkzeuge, die wir nutzen können. Zum Beispiel die sogenannten 3Ds des Antisemitismus. Und das ist so ein Werkzeug, um eben Antisemitismus von legitimer Kritik an beispielsweise der israelischen Regierung oder dem israelischen Militär oder israelischen PolitikerInnen zu unterscheiden. Und dieses Werkzeug, also die 3Ds des Antisemitismus, die wurden 2004, also relativ modern könnte man sagen, von Nathan Sharansky entwickelt, einem israelischen Politiker und Menschenrechtsaktivisten, und können eine Orientierung bieten, um, wie gesagt, antisemitische Aussagen oder Verhaltensweisen zu erkennen, die häufig als Kritik an Israel getarnt sind. Jetzt aber erstmal ein kleiner Überblick. Was sind denn überhaupt diese 3Ds? Das erste D steht für Delegitimierung. Das zweite D für Dämonisierung. Und das dritte D in diesem Modell oder in diesem Werkzeug von Nathan Sharansky für doppelte Standards. Und wir wollen die euch einmal vorstellen und pro D sozusagen gemeinsam reflektieren. Ich würde ganz gerne mal mit dem ersten D beginnen. Bist du bereit, Yannick?
Ja, vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung. Herr Sharansky, ehemaliger Innenminister Israels, den könnte man jetzt natürlich auch nochmal kontrovers diskutieren. Das sparen wir uns jetzt für diese Folge. Es geht uns jetzt einfach nur mal darum, wir nehmen diesen Vorschlag von ihm auf, weil der einfach viel aufgenommen und diskutiert wird. Die Kritik Scharanskis, da könnte man auch nochmal eine Folge mitfüllen. Was hat er gemacht, was hat er nicht gemacht, wofür hat er sich eingesetzt, wogegen hat er sich eingesetzt. Aber das nur kurz Klammer auf, Klammer zu, das soll jetzt einfach nicht Thema sein, könnte aber legitimes Thema sein. Genau, ja, lass uns ins erste D starten.
Dieses erste von drei Ds steht für Delegitimierung. Delegitimierung kann also vorliegen oder liegt vor, wenn dem Staat Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Also es geht ganz klar nicht um Kritik an spezifischen politischen Entscheidungen oder spezifischen politischen Maßnahmen, sondern direkt um die klare Leugnung des Rechts, dass Israel als jüdischer Staat existieren darf. Was könnten Beispiele sein? Ein Beispiel könnte sein eine Aussage wie Israel ist ein illegitimer Staat oder Israel hat kein Recht zu existieren. Vergleichbar ist es auch, wenn Menschen Israel ausschließlich und nur als sogenanntes Kolonialprojekt bezeichnen und damit seine, also Israels, historische und kulturelle Verbindung zum jüdischen Volk ignorieren. Und warum ist das, warum kann es als antisemitisch empfunden werden oder warum ist es sogar antisemitisch? Während Staaten in der Regel für ihre Handlungen kritisiert werden dürfen, ist es sehr wohl antisemitisch, Israel als Ganzes in Frage zu stellen, weil es auf eine Ablehnung des Existenzrechts jüdischer Selbstbestimmung hinausläuft. Also D Nummer 1 steht für Delegitimierung. Yannick, ich spiele den Ball mal ab an dich. Kommst du damit? Was sagst du dazu? Klingt das für dich schlüssig?
Ja, danke. Ich habe gerade das Bedürfnis, erstmal kurz darüber nachzudenken, laut, warum es irgendwie so absurd ist, die Existenz eines Staates in Frage zu stellen. Das ist ja was normalerweise nicht passiert. Also niemand redet jetzt darüber, ob es Deutschland geben sollte oder nicht. Also nicht, dass es diese Debatte gar nicht gibt, aber das ist jetzt nicht so ein alltägliches Ding. So, und das passiert bei fast keinem Staat, dass über die Existenz in dieser Form überhaupt gesprochen wird. Und das hat nicht nur antisemitische Gründe, sondern das hat auch natürlich damit zu tun, dass Israel tatsächlich erst 1948, also im Verhältnis zu anderen Staaten, relativ spät begonnen hat zu existieren in dieser Form. Und deswegen kommt man, glaube ich, schnell auf die Idee zu sagen, Moment mal, war das überhaupt okay so, wie das gelaufen ist? Und es gibt eine sehr, sehr große Diskussion, historische, politische, aktivistische Diskussion darüber, wie diese Gründung eigentlich abgelaufen ist. Und dabei gibt es eben häufig so einen Unterton, der sagt, das war alles, du hast es gerade schon gesagt, kolonial, das war alles gewaltvoll, das war alles problematisch. Da sind quasi die Juden gekommen und haben den Palästinensern das Land weggenommen. Klammer auf, das ist nicht so ganz richtig. Also vielleicht eine kurze Einordnung. Es sind mehr arabische Menschen in das Gebiet eingewandert, was heute Israel ist, als jüdische Menschen eingewandert sind in der Zeit vor der Entstehung Israels. Also es ist nicht so gewesen, dass da einfach sozusagen die Palästinenser waren und dann kamen die Juden und haben sie alle verdrängt. Trotzdem sind natürlich problematische Sachen dabei passiert. Ich will das jetzt irgendwie auch gar nicht sozusagen reinwaschen von allen Problemen. Und diese ganze Existenz, würde ich damit nur sagen, ist ein sehr umstrittenes, hochpolitisches Thema. Und dabei kommt es eben sehr häufig eben auch zu dann der Aussage, das hätte alles so nicht passieren dürfen. Und deswegen muss das irgendwie rückgängig gemacht werden. Wozu ich einmal sagen würde, selbst wenn es der illegitimste Scheiß der Welt war, ist natürlich jetzt die Forderung, diesen Staat aufzulösen, kommt natürlich einem Genozid gleich. Ne? Also Israel ist eine sichere, mit einer mehr oder weniger sichere Heimstätte für jüdische Menschen, der einzige jüdische Staat auf der Welt und ist so eine Art Versicherung. Da kann man auch nochmal tiefer reingehen in das Thema, aber ich will das ganz kurz so zusammenfassen. Und die Existenz dieses Staates ist aus sehr, sehr vielen verschiedenen Gründen extrem fundamental wichtig und zu fordern, dass es diesen Staat nicht mehr geben sollte, hat massive Konsequenzen für alle jüdischen Menschen auf der Welt. Nicht nur für die, die in Israel leben, aber natürlich auch vor allen Dingen für die, die in Israel leben. Naja, genau. Also daher kommt überhaupt die Idee, über die Existenz des Staates zu diskutieren. Das ist ja meines Erachtens bei keinem anderen Staat in dieser Form so. Und das hat dann eben häufig diese antisemitischen Züge oder kommt eben in der Wirkung sozusagen, selbst wenn es sauber hergeleitet ist aus irgendwelchen historischen Gründen, die man meint, so recherchiert zu haben, ist das Ergebnis wäre verheerend. Ne? Und vielleicht noch ein Beispiel, du hast gerade schon zwei Formulierungen genannt, aber sowas wie From the River to the Sea ist eben ein Slogan, der manchmal auf Demos gerufen wird, der häufig in aktivistischen Kontexten vorkommt, wo es auch wiederum eine Diskussion gibt, wie ist der eigentlich gemeint. Und ja, jedenfalls, River to the Sea ist halt vom Fluss Jordan zum Mittelmeer. Das ist eben der Fluss und die See, also das Meer. Und das ist ja das Gebiet, in dem Israel und Palästina liegen. Und Palestine will be free ist ja, wie das weitergeführt wird. Also die Idee ist, es darf da keinen Staat Israel geben. Das kommt also auch einer Legitimierung, einer Auslöschung dieses Staates gleich. Das wäre auch antisemitisch, wenn es so gemeint ist. Da gibt es eine Diskussion darüber, wie ist es eigentlich gemeint. Selbst wenn es nicht so gemeint ist und es so aufgenommen wird. Ne? Das wäre vielleicht nochmal was wir gleich am Ende bei Doppelstandards diskutieren. Kann es auch antisemitisch sein, wenn es aber gar nicht antisemitisch gemeint ist? Kann es antisemitisch sein, wenn es eigentlich ganz anders verpackt ist und so weiter? Aber vielleicht erstmal so weit dazu. Ich finde, das ist eine relativ eindeutige Geschichte. Also wenn jemand sagt, Israel soll es nicht geben, in welcher Form auch immer das gesagt wird, dann braucht man nicht so lange darüber nachdenken, ob das jetzt antisemitisch ist oder nicht, weil das ist natürlich eine extrem krasse Forderung. So viel vielleicht erstmal dazu. Mhm.
Ja, danke. Das zweite D in diesem Modell steht für Dämonisierung. Da steckt auch schon dieser Begriff Dämon drinne. Aber gut, was soll das jetzt sein? In diesem Modell ist die Dämonisierung die Darstellung Israels oder der Juden und Jüdinnen als böse, teuflisch oder übermäßig negativ, was natürlich weit über legitime Kritik an der Regierung Israels hinausgeht. Es werden also in diesem zweiten D gleich Dämonisierung übertriebene Vorwürfe erhoben, die Israel oder das jüdische Volk mit absichtlichem oder unverhältnismäßigem Übel gleichsetzen. Was könnten Beispiele dafür sein? Israel wird unter anderem gleichgesetzt mit dem Apartheidsregime in Südafrika, aber auch manchmal mit Nazi-Deutschland. Es muss aber schon festgestellt werden, dass diese Situationen völlig unterschiedlich sind. Also die Situation des jetzigen Israels mit der Situation von Südafrika und dem Apartheid-Regime oder gar Deutschland zu der Zeit der Herrschaft der Nationalsozialisten. Und dennoch die Darstellung Israels als Verursacher allen Übels oder Verursacher allen Übels im Nahosten, nicht nur im Nahostkonflikt, sondern im Nahen Osten oder gar als Teil einer gesamtheitlichen jüdischen Weltverschwörung können Beispiele für diese Dämonisierung sein. Aber auch Behauptungen wie, dass Israel ziemlich hitzige Debatte im Moment und auch ziemlich relevante Debatte im Moment, ich weiß, aber dass Israel Völkermord begehe oder der Hauptverursacher von allem Leid auf der Welt sei, obwohl zumindest die tatsächlichen Umstände viel, viel komplexer sind, als es runterbrechen zu können. So, und jetzt vielleicht der wichtige Punkt oder der essentielle Punkt oder die Kernfrage, warum ist es antisemitisch oder warum könnte es als antisemitisch wahrgenommen werden? Diese Dämonisierung, also zweite D gleich Dämonisierung, basiert oft auf historischen antisemitischen Stereotypen, die Juden und Jüdinnen als gefährlich, als böse oder als unberechenbar darstellen. Und diese Übertreibungen trugen und tragen zu einem Bild bei, das nicht auf tatsächlicher Kritik basiert, sondern auf einem tief verwurzelten Hass.
Ja, ich glaube, der Blick in die Geschichte macht da tatsächlich Sinn, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Denn, wie du gerade gesagt hast, angesichts der Tatsachen, was derzeit im Gazastreifen passiert, und kann man jetzt darüber reden, wie viele Tote gab es und woher kommen die Zahlen, tralalala. Aber auf jeden Fall ist es einfach unbeschreiblich großes Leid, für das Israel auf jeden Fall in Teilen mitverantwortlich ist. Und das sozusagen in aller Heftigkeit zu kritisieren und sich da reinzusteigern, dazu braucht es nicht so viel, sage ich mal. Ja. Und das kann aber werden, sage ich mal, zu so einer Verabsolutierung des Bösen, also dieses absolute Böse, Israel als das absolute Böse. Und das wird, glaube ich, dann greifbar, wenn wir in andere, wie du schon gesagt, antisemitische Stereotype gucken in der Geschichte. Denn das, was, wir haben das in anderen Folgen auch schon besprochen, vielleicht habt ihr Lust, da nochmal reinzuhören, das nachzuhören. Da, wo sozusagen Antijudaismus, also das christliche religiös argumentierende, eher zu einem rassistischen, modernen Antisemitismus wird, also da, wo diese Begriffe auch entstehen, ne, in Deutschland des 19. Jahrhunderts und so weiter, da wird das Judentum sozusagen der Jude als das absolute Böse stilisiert. Ne? Da geht es eben nicht mehr darum, na, die Juden haben irgendwie die falsche Religion, sondern da geht es darum, nicht nur alle Juden sind böse, sondern eigentlich alles Böse ist jüdisch. Also man fängt eben an, alles Schlechte auf der Welt zu erklären mit einer jüdischen Weltverschwörung im Grunde. Und das ist, was hier eben häufig auch bei Israel passiert. Ja? Also wenn wir sagen, alles, wie du gerade gesagt hast, nicht nur alles Leid im Nahostkonflikt, sondern auch alles Leid im Nahen Osten und überhaupt alles Schlimme sozusagen auf der Welt, ist letztlich auf Israel und Israels Einfluss zurückzuführen. Denn Israel ist das absolute Böse. Dann hat im Grunde man aufgehört, von Jude zu sprechen und stattdessen einfach von Israel gesprochen. So, Israel als Jude unter den Staaten wird da verhandelt. Und dann haben wir so eine Dämonisierung, so eine Darstellung als das absolute Böse, als der Grund für alles Schlechte auf der Welt. Ja, und das ist erstens Quatsch natürlich, aber zweitens eben auch anknüpfend an so ja eben schon jahrhundertealte antisemitische Stereotype, mit denen man schon immer, aber seit es sie eben gibt, erklärt hat, was der Grund für alles Schlechte auf der Welt ist. Ne? Und die praktischen Bilder sind dann irgendwie so Netanyahu mit Teufelshörnern und solche Sachen kommen für ein bisschen in diese Kategorie, ne? So, du hast gerade schon gesagt, Dämon oder Teufel oder so, also sozusagen diese Verabsolutierung des Bösen in Form Israels, ja.
Und das dritte D in diesem Modell von Nathan Sharansky aus 2004 steht für doppelte Standards. Und dieses doppelte Standards, das finde ich persönlich recht leicht zu verstehen. Doppelte Standards liegen vor, wenn Israel für Handlungen kritisiert wird, die bei anderen Staaten als akzeptabel angesehen werden oder gar ignoriert werden. Was bedeutet das? Israel wird also nach strengeren Maßnahmen oder strengeren Maßstäben beurteilt als andere Länder, was auf antisemitische Voreingenommenheit hinweisen kann. Was könnten Beispiele dafür sein? Stellen wir uns vor, Israel wird für Verteidigungsmaßnahmen heftig kritisiert, während andere Länder ähnliche oder ich sag mal schlimmere Maßnahmen ergreifen, ohne dieselbe Aufmerksamkeit oder ohne dieselbe Verurteilung zu erfahren. Oder man fordert einen Boykott von Israel, während man gleichzeitig andere Staaten, die, ich sage jetzt mal ganz bewusst, ebenfalls Menschenrechtsverletzungen begehen, nicht dieselben Sanktionen auferlegt. Und wenn wir uns jetzt fragen, warum das antisemitisch ist oder als antisemitisch empfunden werden kann, sollten wir uns bewusst machen, dass diese doppelten Standards im Grunde so ein, in Anführungsstrichen, ungleiches Spielfeld erschaffen, auf dem Israel für Handlungen kritisiert wird oder verurteilt wird, die bei anderen Nationen als normal angesehen werden. Und das wiederum legt nahe, dass die Kritik nicht aus objektiven Überlegungen herrührt, sondern von einer ganz speziellen Voreingenommenheit dem israelischen Staat gegenüber, dem jüdischen Staat gegenüber.
Ja, ich finde es interessant, dass du sagst, dass du es einfach zu verstehen findest, weil einerseits stimme ich dir zu, also ne, Israel wird für Dinge kritisiert, für die andere Staaten nicht kritisiert werden. Mhm. Und dann wird es aber komplex, weil die Frage, wie kommt es zu diesen doppelten Standards, die ist ja, hochkomplex, glaube ich. Also, denn da steckt ja so ein bisschen implizit die These drin, also in dieser Kritik an den Doppelstandards steckt die These drin, man müsste alle Übeltäter dieser Welt gleichermaßen auf dem Schirm haben und sie gleichermaßen kritisieren für das, was sie tun. Ja, also wenn ich über israelische Menschenrechtsverletzungen spreche, dann muss ich auch über chinesische sprechen oder über russische oder ägyptische oder was auch immer. Und das ist erstens nachvollziehbar und zweitens aber auch natürlich irgendwie Quatsch. Also wir können sozusagen von Leuten nicht verlangen, dass sie sozusagen sich zu allen Unrechten der Welt gleichermaßen informieren und äußern. Ja, also wir müssen Menschen zugestehen, erstens, dass sie sich für bestimmte Sachen anders interessieren als für andere, weil sie einen anderen Zugang dazu haben. Sei er emotional, sei er geschichtlich, sei er familiär, sei er interessensgeleitet, was auch immer, ja. Und zweitens müssen wir auch Leuten zugestehen, dass sie zu unterschiedlichen Unrechtsformen verschiedene Expertisen entwickeln. Also ich kann nicht von allen Leuten verlangen, die sich beispielsweise mit, weiß ich nicht, Menschenrechtsverletzungen in arabischen Diktaturen in Nordafrika auseinandersetzen, dass sie im gleichen Maße auch darüber reden, was in Israel passiert. Und andersrum auch nicht. Das ist keine haltbare These meines Erachtens, ne? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen alleine damit, aber mir geht es ein bisschen auf die Nerven, dass beispielsweise im Instagram-Diskurs immer wieder gesagt wird, guck mal, dazu sagt er gar nichts, aber dazu sagt er dauernd was. Manchmal ist diese Kritik durchaus gerechtfertigt, ja, also wenn man weiß, diese Person X kennt sich durchaus aus mit Situationen beispielsweise in anderen Unrechtsverhältnissen, vielleicht sogar in der Region und so weiter, sagt dazu aber nie was, ja. Das kann auch nochmal komplexe Gründe haben, vielleicht mit Familiengeschichte, vielleicht mit Einreisegefährdung. Wenn ich mich kritisch zu Erdogan äußere, kann ich vielleicht immer in der Türkei reisen. Deswegen tue ich das einfach nicht. Ja, deswegen kritisiere ich nur andere Verhältnisse. Aber was ich sagen will, an der einen oder anderen Stelle macht es schon Sinn zu sagen, Moment mal, warum redest du eigentlich nur darüber und nie darüber? Aber grundsätzlich halte ich die Forderung, dass alle immer zu allen Dingen reden müssen, für einfach nicht in Ordnung. Also im Gegenteil möchte ich gerne, dass Leute zu den Dingen reden, von denen sie wirklich Ahnung haben und zu den anderen bitte nicht so viel reden oder das transparent machen, dass sie keine Ahnung haben. Deswegen finde ich diese Doppelstandardsgeschichte hochkomplex. Ein zweiter Komplexitätsfaktor ist meines Erachtens, dass Israel durchaus auch im positiven Sinne in Anspruch nimmt, anders gesehen zu werden. Ja? Also Menschen, die israelisches Verhalten verteidigen, betonen beispielsweise sehr häufig, dass Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten sei. So, und da schwingt sowas mit wie, guck mal, die sind ja voll gut, ja, das sind irgendwie die Besten in der Region. Also, warum kriegen die überhaupt die Kritik ab? Ja? Man könnte natürlich auch genau andersrum argumentieren und sagen, ja, weil sie eben sozusagen mit europäischen Demokratien auf einer Ebene stehen, was gewisse Sachen anbelangt, beziehungsweise den Anspruch haben, auf einer Ebene zu stehen, müssen sie sich entsprechend auch andere Kritik gefallen lassen. Ja? Also auch das könnte man sagen. Zum Zweiten könnte man, oder zum Dritten könnte man auch noch sagen, dass sich gerade aus einer deutschen Perspektive besonders mit Israel beschäftigt wird, ist total logisch und sinnvoll aus der deutschen Geschichte heraus. Ja? Sowohl eine Israel-solidarische Haltung macht aus der deutschen Geschichte heraus Sinn, als auch dann im Kontext des besonderen Schauens auf Israel als Freund, als Partner, als verbündeten Staat auch eine kritische Haltung. Mhm. Ja? Auch da kann man also nicht einfach so sagen, ja, warum redest du jetzt über Israel oder über was anderes nicht? Ich will damit dieses Doppelstandard-Ding überhaupt nicht wegwischen, weil, wie gesagt, es gibt durchaus Leute, bei denen man sehr genau hingucken sollte und sich fragen sollte, aha, warum redest du denn immer über das eine, aber nie über das andere, obwohl du offensichtlich auch darüber Bescheid weißt, ja? Dann würde ich schon skeptisch werden. Und ich glaube, dieses skeptisch werden ist eigentlich das, wozu ich einladen möchte im Verwenden dieser 3Ds. Manchmal ist es klarer, manchmal ist es weniger klar, aber zumindest kann man immer als erstes, wenn man sich nicht so sicher ist, was passiert hier eigentlich, hat das vielleicht antisemitische Untertöne, kann man hingehen und sagen, lass uns doch mal die 3Ds drüberlegen und mal gucken, ob das ein erster Ansatz sein kann, besser zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und ich möchte betonen, dass das in keinem Fall eine Einzelfalls-Auseinandersetzung ersetzt. Ja? Also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, eins der Ds erfüllt, alles klar, ich muss mich damit nicht weiter beschäftigen. Es lohnt schon noch mal hinzugucken. Ja, also ein Beispiel für einen ganz klaren Doppelstandard, den ich aber gerechtfertigt fände, ist, wenn palästinensische Menschen sich halt nun mal mit den Unrechts- oder den Menschenrechtsverletzungen von israelischer Seite beschäftigen, aber mit keinen anderen Menschenrechtsverletzungen. Ja, sollen sie das doch tun, weil sie davon betroffen sind. Diesen Leuten kann ich nicht vorwerfen, dass sie einen besonderen Fokus auf Israel haben. Ja, ich könnte hingehen und sagen, ja, könnte vielleicht auch mal über die Hamas reden. Und das kann man legitimerweise sagen, wobei aus dem Gazastreifen die Hamas kritisieren, ist auch in der Regel lebensgefährlich. Also auch das ist wieder komplex. Ne, da kann ich nicht einfach so hingehen und sagen, das liegt ein Doppelstandard vor, ihr seid Antisemiten. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, da würde mich nochmal deine Meinung zu interessieren. Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, ich halte sehr wenig von diesen Leuten, die, oder von, nicht von den Leuten, jetzt mache ich selber, was ich gleich kritisieren möchte, ich halte sehr wenig von der Aufforderung, man muss Antisemitismus und Rassismus und was auch immer klar benennen. Weil ich immer denke, daraus entsteht in der Regel kein produktives Gespräch. Aber ich habe einen pädagogischen Anspruch, den habe ich nicht nur in pädagogischen Kontexten, sondern immer. Und ich möchte ins Gespräch kommen, weil ich was verändern möchte und Leute erreichen möchte. Da gibt es natürlich Grenzen. Ja, ich setze mich nicht mit Höcker auf eine Bühne und diskutiere darüber, ob irgendwie arabische Menschen auch Menschen sind. Aber grundsätzlich möchte ich Gesprächsräume offen halten und ins Gespräch gehen. Und Leute als Antisemiten zu bezeichnen, ist sozusagen nie die Öffnung eines Gesprächs, sondern es ist immer das Schließen eines Raumes. Und das ist manchmal strategisch sinnvoll und wichtig, aber es ist selten die Lösung eines Problems, sondern ist in den meisten Fällen die Verschiebung eines Problems. Deswegen ist sozusagen die Anwendung dieser 3D-Regel meines Erachtens vor allen Dingen dann in Ordnung, wenn ich sie in eine produktive Weise versuche zu verwenden und ins Gespräch zu gehen und sage, guck mal, was hier vorliegt, da gibt es so einen Test, lass uns mal gucken. Und nicht sagen, du erfüllst die Nummer 2, du bist ein Antisemit, geh weg. Das ist nicht die Form, in der ich mir das vorstelle, wie diese Debatte zu laufen hat. Du nickst.
Ja, also in unserer Arbeit geht es, wie du schon andeutest und an einigen Stellen noch ganz klar sagst, geht es ja nicht darum oder nie darum, den die Antisemitin zu finden oder den die Rassistin zu finden. Da gehe ich total mit. Und gleichzeitig denke auch ich, wenn man den Kontext abgesteckt hat, wenn man gesehen hat, wenn man sich klar gemacht hat, wer vor einem ist, welche Intention die Person womöglich vielleicht auch hat, macht es natürlich schon Sinn, einmal zu analysieren und zu vielleicht auch zu attestieren, ob man selber den ein oder anderen antisemitische Stereotyp in sich reproduziert hat. Und wenn ich jetzt über bestimmte Kontexte nachdenke, oder ich fange nochmal so an, die Kontexte, in denen ich Antisemitismus reflektiere, sind natürlich Kontexte, wo sich die Menschen das wirklich von mir wünschen. Mhm. Ne? Also das sind dann Lerngruppen, egal ob das irgendwelche Firmen, Vereine oder ob es die Universität ist. Das sind dann Gruppen, wo Menschen da wirklich ein Interesse daran haben, das zu untersuchen. Ja. Und das macht es mir dann relativ leicht. Könnte ich jetzt auf deine Frage antworten?
Ja, absolut. Ne? Dann würdest du sagen, naja, in diesem Punkt ist es eigentlich sozusagen sogar dein Job, das klar zu benennen. Ja? Also dafür bist du sozusagen eingekauft und bezahlt worden, um Antisemitismus klar zu benennen, wenn du ihn siehst in einem Workshop. Da bin ich 100% bei dir. Also meine Kritik sozusagen am klar benennen bezieht sich natürlich nicht auf jeden Kontext, sondern häufig, glaube ich, auf Situationen, in denen die Verhältnisse nicht so klar sind, in denen nicht ein Erdogan kommt, damit Antisemitismus erklärt, dann bin ich voll bei dir. Ne? Dann ist es sozusagen, sag mal so, dann müssen die Leute es auch aushalten, ja, dass sie kritisch von dir herausgefordert werden oder von wem auch immer. Ich glaube, auf der Familienfeier, ja, oder auf der Social Media Diskussion oder was auch immer, da gelten meines Erachtens ein bisschen andere Regeln. Auch da muss man nicht über jedes Stöckchen springen, sondern im Gegenteil, manchmal, wie gesagt, das möchte ich auch nochmal betonen, ist es auch total legitim, wichtig und strategisch der richtige Weg zu sagen, nein, ich beende diese Diskussion auch mit einer ganz klaren Kritik und sage, ich will auch gar nicht weiter darüber reden, weil ich nicht bei dem Gegenüber feststelle, dass es irgendwie sinnvoll wäre. Ja, aber in den meisten Kontexten, in denen ich mich bewege und in denen es darum geht, ist etwas antisemitisch oder nicht, haben die Leute durchaus Interesse, irgendwie dazuzulernen und mir ins Gespräch zu gehen. Und dann bin ich auch in der Verpflichtung, denke ich, oder lege ich mir irgendwie selber auf jedenfalls, das dann auch zu tun. Ja, und dann die Leute eben nicht als Antisemiten zu labeln, sondern gemeinsam darauf hinzuarbeiten, warum ist das hier an der anderen Stelle so problematisch und was hat das eigentlich für Konsequenzen und wo kommt das eigentlich her? Weil wenn sie Antisemiten wären, dann wäre ich auch Antisemit und ich wäre auch Rassist, ich wäre auch homophob und sexistisch und ein Sexist und was auch immer, weil ich natürlich mich selbst auch schon bei antisemitischen Gedanken erwischt habe, bei rassistischen Gedanken erwischt habe, bei queerfeindlichen Gedanken erwischt habe, bei sexistischen Gedanken erwischt habe, weil wir sozialisiert sind in einer Gesellschaft, in der Antisemitismus, um jetzt mal in unserem Beispiel zu bleiben, aber eine extrem wirkmächtige Erzählung ist, ja. Das heißt, davon, dass jemand etwas Antisemitisches sagt, ist es noch längst nicht antisemitisch gemeint. Es kommt nicht von einem Antisemiten. Ja, letzter Punkt vielleicht, aber der führt auch wiederum sehr weit. Es kann durchaus, ich möchte das nochmal sagen, es kann durchaus etwas antisemitisch sein. Auch Israel-Kritik kann antisemitisch sein und sie kann trotzdem wahr sein. Ja, also ich kann durchaus sozusagen israelische Menschenrechtsverletzungen perfekt belegen, herleiten, beweisen. Wenn ich das vor einem gewissen Publikum mache, dann wird die Wirkung eine antisemitische sein. Das Gleiche haben wir bei islambezogenem Rassismus, antimuslimischen Rassismus. Ja, ich kann beispielsweise Kritik an islamistischem Terrorismus üben, sehr differenziert, sehr, sehr reflektiert, sehr komplex, sehr kritisch. Wenn ich das vor einem Publikum tue, das noch nicht mal den Unterschied zwischen Islamismus und Islam kennt, dann kann ich es mir an den Hut stecken, weil die Wirkung wird rassistisch sein. Und so ist es bei Antisemitismus auch. Ich kann nicht einfach nur hingehen und sagen, was ich erzähle, ist belegt und deswegen muss ich mir keine Gedanken darüber machen, ob es eine antisemitische Wirkung hat. So einfach können wir es uns nicht machen. Also Dinge können durchaus antisemitisch und trotzdem wahr sein. Was paradox klingt vielleicht erstmal, weil wir so von Vorurteilen ausgehen und denken, Vorurteile sind nie wahr, aber das ist nicht so. Vorurteile sind in erster Linie problematisch, weil sie unvollständig sind, nicht weil sie falsch sind. Ich empfehle an dieser Stelle, wie immer, sehr gerne zum Abschluss Chimamanda Ngozi Adichie, The Danger of a Single Story, in der sie das nochmal ganz gut herleitet. Also die Frage ist, welchen Teil der Geschichte erzählen wir und wem erzählen wir es, aus welcher Position, mit welcher Intention, mit welcher Wirkung?
Ich denke, es ist zum Abschluss nochmal wichtig zu betonen, dass legitime Kritik an den politischen Handlungen Israels selbstverständlich nicht automatisch antisemitisch ist. Entscheidend ist, ob diese Kritik auf einer sachlichen Ebene erfolgt und eben nicht auf antisemitischen Stereotypen oder auf so einer pauschalen Ablehnung des Staates Israels gegenüber beruht. Und wenn ihr euch mit den ganz konkret und ganz bezogen mit den 3Ds des Antisemitismus beschäftigen wollt, könnt ihr euch die Fragen stellen. Also D1, Delegitimierung, findet ihr, merkt ihr, beobachtet ihr, wird das Recht Israels auf Existenz als legitimer Staat in Frage gestellt? Ihr könnt das zweite D für Dämonisierung reflektieren, indem ihr euch fragt, ob ihr beobachtet oder in eurem eigenen Denken beobachtet, feststellt, dass Israel grundsätzlich als das grundsätzlich Böse dargestellt wird, ohne differenzierte Perspektiven zu berücksichtigen. Und wir laden euch auch dazu ein, das dritte D nochmal zu reflektieren, also gleich das dritte D gleich doppelte Standards. Wird Israel im Vergleich zu anderen Ländern mit ähnlichen Handlungen übermäßig kritisiert? Und wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn sie euch inspiriert hat, freuen wir uns, wenn ihr der Folge einen Like gebt, einen Kommentar und sie mit euren Freunden und Freundinnen, mit euren Bekannten und Kolleginnen teilt.
Genau, vielleicht habt ihr auch einige Sachen gefunden, die euch nicht gefallen haben. Vielleicht habt ihr Lust, das mal mit einem Freund zu diskutieren. So habe ich es an Weihnachten gemacht, Bücher verschenkt, wo ich gedacht habe, da würde ich gerne mal hören, was meine Freunde dazu sagen und würde mir gerne mit anderen Leuten gemeinsam Gedanken darüber machen, ob ich das eigentlich gut finde, was da steht oder nicht. Vielleicht habt ihr auch dazu Lust und diskutiert diese Podcast-Folge an der einen oder anderen Stelle. Gebt uns Feedback, lasst uns wissen, was ihr denkt. In diesem Sinne, frohes neues Jahr, Ajahn. Trotz allem, ich hoffe, es wird nicht nur scheiße.
Ja, frohes neues Jahr auch für dich, Yannick, und für euch alle. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Ciao.